Wir leben in einer Open World, in der Prank und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fake News erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen, anstatt weiter stumpf Lootboxen zu öffnen. Geekfaktor, das Unfassbare. Präsentiert von Geekgeplauder.
Herzlich willkommen, meine werten Geeks und Anwärter. Mein Name ist Cengiz und ich bin hocherfreut, dass ihr uns auch heute wieder eure Zeit und euer Gehör leiht bei einer brandneuen Ausgabe Geekgeplauder. Eine Freude im selben Maß bereitet mir auch mein hochgeschätzter Plauderkollege, der gute Tonisan.
Hallo Cengiz und hallo liebe Zuhörer.
Wir vergessen mal kurz unsere Manieren und skippen das obligatorische Wie geht's dir? Denn das heutige Thema ist so spannend, dass ich keine weitere Sekunde darauf warten kann. Und auch euch, meine lieben Zuhörer, will ich diese Freude nicht weiter vorenthalten. Als Anlehnung an ein hochgeschätztes Format, das sowohl Toni als auch ich in unserer Jugend genossen haben, lautet die heutige Ausgabe Geekfaktor. Wer jetzt noch nicht weiß, von welcher Serie die Rede ist, Tonisan, erleuchte bitte jene Person.
Also, ich würde es ja unfassbar finden, wenn irgendjemand X-Faktor nicht kennt.
Sehr gut.
Es geht doch darum, diese Serie mit Jonathan Frakes, der so ein paar Geschichten vorgestellt hat, beziehungsweise eingeleitet hat, und diese Geschichte wurde dann durch Schauspieler dargestellt. Genau. Und der Zuschauer hatte dann die Aufgabe, sich zu überlegen, bis zum Ende der Sendung, welche diese Geschichten wahr und welche frei erfunden sind. Und es waren immer sehr mysteriöse Geschichten, viel mit paranormalen Phänomenen.
Ich erinnere mich an 5 an der Zahl pro Folge. Und auch ein Signature-Move quasi von Jonathan Frakes war, dass er eine jede Folge mit so einer optischen Täuschung eingeleitet hat, die quasi symbolisch repräsentieren soll den schmalen Grat zwischen Wahrheit und Fiktion.
Ja, ich erinnere mich auch daran und ich fand das immer sehr faszinierend. Also dieser Signature-Move, ich war schon immer traurig, wie ich den verpasst habe, wenn man so zwischendurch eingeschaltet hat.
Kenne ich.
Ansonsten muss ich sagen, so vom amerikanischen Fernsehen her, das war ja qualitativ alles sehr, sehr hochwertig. Ne? Also, aber wie wir in der letzten Podcast-Folge herausgefunden haben, ich glaube, Philipp hat das erzählt.
Genau.
So war die Serie ja hierzulande schon eher erfolgreich als in Amerika. Da hat es, glaube ich, niemanden gejuckt, wenn man den Worten von Philipp Glauben schenken darf. Ist es wahr oder hat Philipp sich das ausgedacht?
Wer weiß. Wenn man seiner Geschichte Glauben schenken darf, dann ist es gar so, dass wir verantwortlich dafür sind, dass die Serie so lange lief. Ne? Tatsächlich wurde sie da wohl ab einem gewissen Zeitpunkt auch eingestellt, weil sie in den Staaten wohl überhaupt nicht gut ankam, wohingegen hier sie sehr hoch gefeiert wurde. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen, denn ich habe die Serie, wie gesagt, in meiner Jugend verschlungen und hatte sehr, sehr viel Spaß daran. Kein Vergleich zu der Neuauflage von heute, von der uns doch Philipp auch berichtet hatte, hier mit Moderatoren oder zumindest Gästen wie Gronkh. Aber wir wollen darauf jetzt nicht weiter eingehen. Wir probieren uns jetzt selber mal an eine, ich würde mal sagen, Hommage. So kann man das hier betrachten. Denn wir haben heute insgesamt 4 Geschichten vorbereitet, jeweils 2 pro Person, von denen, wie auch in der großen Vorlage, einige der Wahrheit entsprechen und andere wiederum gänzlich unserer Fantasie entspringen. Wir beide wissen voneinander nicht mehr als ihr da draußen. Insofern sind wir zugleich Gastgeber als auch Gäste bei diesem Spiel aus Licht und Schatten.
Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichten, Cengiz.
Wie auch ich sehr gespannt auf deine Geschichten bin. Also ich freue mich auf jeden Fall. Wir wechseln uns jeweils ab, wobei die Auflösung jeder Geschichte zum Schluss dieser Ausgabe folgt. Also spitzt die Lauscher, schärft den Verstand. Es geht los mit der ersten Story und wenn du gestattest, Tonisan, mache ich den Anfang.
Wie heißt denn diese Geschichte?
Meine erste Geschichte hört auf den Titel Der Stille Anruf. Ich habe mal als Nachtportier in einem Hotel gearbeitet und meine Schichten begannen kurz vor Mitternacht bis morgens um 8 Uhr. Das war so die übliche Arbeitszeit. Die Besonderheit dabei, ich war weit und breit der einzige Mitarbeiter, nachts bestand das Personal quasi nur aus dem Nachtportier. Und das Hotel befand sich ein wenig außerhalb, also insofern eher in einer ruhigen Gegend und vor allem in der Nacht herrschte da Totenstille. Bis auf 2-3 Autos war auf den Straßen nichts los, was ich begrüßte, weil ich die Ruhe in der Nacht sehr zu schätzen wusste. Was mir in jener Nacht passierte, trug sich im Winter zu, eine Zeit, in der du die Belegung des Hauses an einer Hand abzählen kannst. Und ich glaube, es waren etwa 4 Gäste in jeweils 4 Zimmern eingecheckt. Ich ging an dem Abend wie gewohnt meiner Arbeit am Empfang nach, erledigte Papierkram, nahm Anrufe entgegen etc. Plötzlich erhielt ich einen internen Anruf aus einem unserer Hotelzimmer. Kurz zum technischen Verständnis. Bei solchen Anrufen wird die Zimmernummer am Telefondisplay angezeigt, damit wir sofort wissen, woher der Call kommt und wir anhand der Zimmernummer im System prüfen können, mit welchem Gast wir es zu tun haben. Das Display zeigte die Zimmernummer 608 an. Das war ein Zimmer, das sich auf der obersten Etage befand. Ich ging ran und begrüßte hauskonform, wie es sich eben gehört.
Einen schönen guten Abend, Sie sprechen mit dem Empfang, wie darf ich Ihnen weiterhelfen?
Es vergingen einige Sekunden, aber eine Antwort von meinem Gegenüber blieb aus. Ich rief noch ein paar Mal das obligatorische Hallo ins Telefon, jedoch erhielt ich weiterhin keine Antwort und legte dann schließlich auf. Ich dachte, okay, vielleicht hat da jemand versehentlich am Empfang angerufen, vielleicht stimmt aber auch irgendetwas mit dem Telefon nicht. Ich wollte mich bei dem Gast nach dem Rechten erkundigen. Also wählte ich die Nummer des Zimmers und rief an. Es klingelte ein paar Mal, bevor jemand ranging. Ich dann:
Guten Abend, hier spricht der Empfang. Wir erhielten eben einen Anruf von Ihnen. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?
Und wieder mein Gegenüber schweigt. Ich hatte so ein ganz komisches und mulmiges Gefühl, weshalb ich beschloss, den Gast auf dem Zimmer zu besuchen. Und vorsichtshalber nahm ich eine sogenannte Notfallkarte mit der sich jede Tür öffnen ließ, selbst wenn sie von innen verriegelt war. Oben angekommen, klopfte ich mehrmals an der Tür und rief:
Guten Abend, ich bin vom Empfang. Sie haben uns angerufen, ich wollte fragen, ob Sie etwas benötigen.
Und wie schon am Telefon, wieder keine Antwort. Daraufhin legte ich vorsichtig mein Ohr an die Tür, um zu prüfen, ob ich etwas hören kann. Aber es war nichts zu vernehmen. Was ich dann tat, mache ich außerordentlich ungerne und eigentlich auch nur im äußersten Notfall. Aber weil mir zunehmend komisch war, beschloss ich mir mit der Notfallkarte Zugang zu verschaffen. Ich dachte halt, okay, vielleicht braucht da jemand dringend Hilfe. Ich schob die Karte ins Schloss, sie entriegelte und ich öffnete vorsichtig und langsam die Tür. Was mir direkt auffiel, es trat kein Licht aus dem Zimmer. Es war dunkel. Bevor ich eintrat, hielt ich die Tür lediglich auf und rief Hallo hinein. Wie erwartet, keine Antwort. Also trat ich ins Zimmer, ließ langsam und leise die Tür hinter mir zufallen und schaltete das Licht ein. Anschließend lief ich weiter in den Flur hinein und bewegte mich auf das eigentliche Zimmer zu. Meine größte Angst war, dass ich nun einem erschrockenen Gast begegnen würde, der bis eben schlafend im Bett lag. Deshalb lief ich langsam und zögerlich. In der Mitte des Zimmers angekommen, stellte ich fest, dass niemand da war. Auch das Bett war unberührt und von Gepäck weit und breit keine Spur. Es dauerte einen Augenblick, aber dann lief es mir eiskalt den Rücken runter, als mir folgender Gedanke wie ein Pfeil durch den Kopf schoss. Genghis, du befindest dich inmitten eines leeren Zimmers, aus dem du vor wenigen Minuten angerufen wurdest. Ich eilte aus dem Zimmer, den Flur entlang, in den Fahrstuhl hinein und begab mich zurück an den Empfang, um etwas nachzuholen, das ich hätte sofort tun sollen, als ich den Anruf erhielt. Ich prüfte, wer laut System in Zimmer 608 eingecheckt sein sollte. Nachdem ich die Nummer eingegeben und mit Enter bestätigt hatte, überkam mich erneut kurz die Schockstarre. Die Systemmeldung lautete: Zimmer nicht belegt. Mir schossen 1000 Gedanken durch den Kopf. War die Tür vielleicht nicht richtig zu und es hat sich jemand anderes hinein verirrt? Lag vielleicht ein Defekt vor mit der Telefonanlage, weshalb mir eine falsche Zimmernummer angezeigt wurde? Oder hat bei Anreise des Gastes schlicht jemand vergessen, diesen im System einzuchecken und er war vielleicht abgereist, kurz bevor ich auf das Zimmer gelang? Das waren einfach zu viele Wenn und Abers. Einen Reim konnte ich mir darauf nicht machen und ich muss auch sagen, diese Nacht war mein letztes Mal auf der 6. Etage. Ende.
Holy fucking shit. Grundgütiger. Cengiz, hast du da weiterhin gearbeitet?
Ich habe tatsächlich danach noch länger da weitergearbeitet, aber es ist, wie ich sagte, die 6. Etage habe ich seit dieser Nacht gemieden. Und ich muss sagen, in jeder nachfolgenden Schicht war mir auch sehr, sehr mulmig weiterhin bei dem Gedanken, was in jener Nacht passiert ist.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass das Erste, was mir in den Sinn gekommen wäre, wäre, wenn das jemand so macht, dass er danach irgendwie die Kasse ausräumt oder so. Aber da, wenn da gar keine Spur war, nichts und niemand, boah, das ist schon schaurig, aber ich hoffe irgendwie, dass das die Fake-Geschichte ist, muss ich sagen.
Da musst du dich, wie auch unsere Zuhörer, gedulden bis zum Ende dieser Ausgabe. Bleibt gespannt, dann erfahrt ihr nämlich, ob die Geschichte sich wirklich so zugetragen hat oder ob ich euch nur an der Nase herumgeführt habe. Aber nun zu deiner ersten spannenden Geschichte, Toni San.
Ja. Gib mir einen kurzen Moment Zeit, deine zu verdauen. Nein, ich werde mal nachlegen. Und ja, meine Geschichte ist auch ein bisschen mysteriös. Sie trägt den Namen Der Schatten von Tschernobyl. Als ich 16 Jahre alt war und bereits tief in der Materie von Manga und Anime eingedrungen bin, habe ich natürlich das Phänomen Cosplay nicht verpasst. Es gab damals eine Cosplayerin, ich nenne sie jetzt im Fortlaufenden Francesca, von welcher ich ein ziemlicher Fanboy war. Ich habe so ziemlich jedes Foto dieser Cosplayerin gesehen. Das Ganze ging so weit, dass ich mir aus den für mich coolsten Outfits dieser Cosplayerin ein Wallpaper zusammengebastelt habe. Dieses Wallpaper habe ich dann an der Berufsfachschule, an der ich war, es war eine Berufsfachschule für Informatik, als Hintergrundbild für meinen Arbeitsrechner eingestellt. Diese Computer, müsst ihr wissen, haben so ein automatisches Löschprogramm, damit sich die Rechner nicht mit irgendeinem Unsinn vollmüllen, den die jungen Schüler herunterladen würden, wie auch ich. Ich musste also jedes Mal, wenn ich in diesem Arbeitsrechner gesessen habe, dieses Wallpaper neu einstellen. Ich wollte unbedingt mehr über diese Cosplayerin in Erfahrung bringen, von der ich so ein Fanboy war. Also habe ich mich in einem Forum für Cosplayer angemeldet. Dort kam ich tatsächlich ins Gespräch mit einer Cosplayerin aus Italien, welche schon zusammen mit dieser Francesca auf Conventions war. Sie sagte aber, es sei unmöglich bis schwer, sie zu fassen zu kriegen, weil sie eigentlich immer von Fototermin zu Fototermin eilen müsste. Damit habe ich mich abgefunden. Es war ja auch eigentlich nur eine Vorstellung eines jugendlichen Fanboys. Und so lief mein Leben weiter. Ein paar Jahre später kehrte ich an diese Schule zurück. Ich habe eine neue Berufsausbildung gemacht und kam im Laufe dieser Berufsausbildung zum Bewerbungstraining. Meine berufliche Identität hat sich komplett verändert. Nichtsdestotrotz kamen wir nicht drum herum, probehalber ein paar Bewerbungen schreiben zu müssen, bevor wir die Fachschule verlassen durften. Ich setzte mich in der Schule an einen dieser Schulrechner und startete ihn. Was dann passierte, war sonderbar. 8 Jahre sind vergangen und als ich den Computer hochgefahren habe, starrte ich in das Gesicht dieser Cosplayerin. Das Wallpaper von damals war immer noch auf diesem Computer. Und schlimmer noch, als ich versucht habe, es zu löschen und den Computer neu gestartet habe, war es irgendwie immer noch da. Scheinbar scheint der Rechner eine Art Sicherung gemacht zu haben. und hat mein Wallpaper als Standardkonfiguration übernommen. Und so sonderbar ich es auch fand, nach so vielen Jahren, habe ich es dabei belassen. Ich fand es doch bemerkenswert, nach so langer Zeit wieder mit etwas konfrontiert zu werden, was ich längst vergessen habe. Was ich zu diesem Punkt nicht wusste, war, dass es wohl nicht das letzte Mal gewesen war. 2019. Ich pflegte mein Instagram-Profil wie gehabt. Da fand ich plötzlich eine merkwürdige Benachrichtigung in meinem Feed. Francesca, gefällt dein Foto. Ich habe es überprüft und musste zur Überraschung feststellen, dass es genau diese Person war, von welcher ich vor Jahren ein Wallpaper auf dem PC dieses Arbeitsrechners gemacht habe. Ich habe ihr dann direkt eine Follower-Anfrage geschickt und kurz darauf schrieb sie mir eine Direktnachricht, was ich bis zu diesem Zeitpunkt für noch unwahrscheinlicher hielt. Sie bedankte sich tatsächlich dafür, dass ich ihrem Profil folge und hat mich für meine Kunst gelobt. Wir kamen ein bisschen ins Gespräch und sie erzählte mir, dass sie in Tschernobyl gerade die Redaktionsarbeit leistete. Sie hat ihr Leben als Cosplayerin nämlich aufgegeben und hat angefangen, freie Reporterin zu sein. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass das unser letztes Gespräch sein wird. Einige Wochen, nachdem wir geschrieben haben, sah ich keine Neuigkeiten mehr von Francesca. Ich ging auf ihre Internetseite, doch auch da fand ich gar nichts. Als ich dann ins Internet ging, um ein bisschen zu recherchieren, lief mir der kalte Schweiß über den Rücken. Es gab anscheinend einen Riesenbrand in Tschernobyl. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie in diese Sache irgendwie verwickelt gewesen sein könnte und schrieb noch ein paar Mal initiativ. Einige Wochen darauf kam dann auf ihrem Twitter-Account die traurige Wahrheit ans Licht. Francesca war tot, umgekommen während der Brände in Tschernobyl. Ich wusste lange nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Doch eine Sache weiß ich. Wahrscheinlich ist bis heute noch das Wallpaper, was ich als 15-jähriger Fanboy für sie gemacht habe, auf dem Rechner der Berufsschule. Ende.
Oh mein Gott. Also, den Teil mit mir lief der Schweiß über den Rücken, den fühle ich absolut. So ging es mir im Laufe deiner Geschichte ehrlich gesagt gerade auch. Auch der Part mit dem Wallpaper, der zurückkehrte von allein, ich glaube, ich hätte den gesamten PC einfach mal aus dem Fenster gepfeffert. Also, ist ja mal richtig creepy, alter Schwede.
Ja, und ich sag mal so, ich will jetzt zwar nicht zu intensiv auf diese Geschichte eingehen, aber was für eine Reihe von Zufällen, oder?
So viele Zufälle, kann es die wirklich geben? Ich weiß nicht.
Tja, die Auflösung, mein lieber Genghis, die kommt am Ende.
Da bin ich jetzt schon sehr gespannt darauf und ich hoffe auf eine ganz bestimmte Auflösung im Sinne meines ruhigen Schlafs heute Nacht.
Okay.
Vielen Dank nochmal, Toni, für diese sehr spannende, wenn auch furchteinflößende Geschichte. Ich würde fortfahren mit Geschichte Nummer 2 von mir. Titel lautet 10 Minuten im Nirgendwo. Die nächste Geschichte ereignete sich in der Kindheit, glaube ich, müsste in etwa 11 Jahre alt gewesen sein. Meine damals zwei besten Freunde erwarteten mich bei einem von ihnen daheim, wo sie bereits gemeinsam am Super Nintendo hingen. Wir waren verabredet zu einer bestimmten Uhrzeit, was wir häufiger taten, nachdem die Hausaufgaben erledigt waren. Wie immer konnte ich es nicht abwarten, mich meinen Freunden zum Spielen anzuschließen und hatte es deshalb eilig, aus der Wohnung zu kommen. Ich glaube, ich erwähnte es in einer vergangenen Ausgabe bereits, aber seit ich denken kann, stehe ich auf Süßigkeiten. Und besonders ein Snack hatte es mir heftig angetan. Leider gibt es diesen Leckerbissen heute nicht mehr, also zumindest nicht nach dem ursprünglichen Rezept. Die Rede ist von diesen kleinen Waffelsnacks, die gefüllt waren mit Haselnusscreme und überzogen von Vollmilchschokolade. Auch bekannt unter dem Namen Happy Hippo Snack. Absolut kein Vergleich zu diesem traurigen Ersatz von heute, der außer dem Namen nichts gemein hat mit der Köstlichkeit von damals. Und weil ich so scharf auf die Teile war, fanden sich bei uns daheim oft welche wieder und so griff ich mir 3 Stück und verließ die Wohnung. Zu meinen Freunden hatte ich es nicht weit. Sie wohnten quasi ums Eck, weshalb ich lediglich 5 Minuten zu laufen hatte. Wie gewohnt lief ich eine Abkürzung über eine lange Reihe von Parkplätzen, die quasi bei uns anfing und fast bei der Wohnung meines Freundes mündete. Ich muss dazu erwähnen, es war ein Tag im Hochsommer, zu einer Uhrzeit, wo die Sonne erbarmungslos hoch stand, weshalb ich umso mehr bemüht war, schnell bei meinen Freunden anzukommen. Zu dieser Zeit war aufgrund der Hitze kaum was los draußen. Man hörte zwar in der Ferne Menschen, aber ich bin auf meinem Weg niemandem begegnet. Jedenfalls ging ich meiner Wege und snackte gierig unterwegs die Happy Hippos, die ich mir eingesteckt hatte. Was sich dann ereignete, muss beim zweiten Snack passiert sein, den dritten noch vor sich hinschmelzend in meiner Hosentasche, so dachte ich zumindest, aber sollte eines Besseren belehrt werden. Auf dem Weg zu ihm gab es einen Abschnitt, an dem rechts und links 2 große alte Bäume standen, deren Äste und Blätter tief hingen und weite Schatten warfen. Ich weiß noch genau, exakt in diesem Abschnitt passierte etwas, das ich mir nicht erklären konnte. In dem einen Moment setzte ich noch einen Schritt vor den nächsten und plötzlich fand ich mich auf dem Boden liegend wieder, mit einem Filmriss, nicht wissend wieso. Ich blickte auf meine Uhr und musste feststellen, dass ich fast 10 Minuten bewusstlos dagelegen hatte. Und verfressen wie ich war, stellte ich auch fest, dass plötzlich das letzte Happy Hippo in meiner Hosentasche fehlte. Auffällig war auch, dass ich auf diesem langen Parkplatzweg unter den einzigen 2 Bäumen, also im Schatten, das Bewusstsein verloren hatte. Und hinzu kam, ich hatte keine Schrammen, mir tat nichts weh und auch sonst keinerlei Spuren von einem Fall. Es war, als hätte ich mich grundlos bewusst auf den Boden gelegt. Ich konnte mir diese Situation absolut nicht erklären. So etwas Vergleichbares ist mir davor und danach nie passiert. Und ich war auch kein kränkliches Kind oder hatte sonst irgendwelche Leiden. Aus dem Nichts, ohne jede Ankündigung, verlor ich offenbar das Bewusstsein an einer ganz bestimmten Stelle und lag da 10 Minuten. Schließlich stand ich auf und ging dann weiter zu meinen Freunden und erzählte davon, aber die beiden dachten bloß, ich will sie auf den Arm nehmen. Ende.
Also erstmal muss ich dir sagen, was die Kinder-Happy-Hippos angeht, da hast du vollkommen recht.
Ich habe nur darauf gewartet, dass du da einhakst. Danke, dass du meine Erwartung bestätigt hast.
Ich wollte dich nicht aus dem Redefluss bringen, aber ja, das ist schon fast das Grausamste an der Geschichte. Aber das war einfach weg, ja?
Einfach weg. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, was passiert ist, während ich da gelegen habe. Ich habe mich hinterher noch gefragt, hat mich da wohl jemand liegen sehen und nicht reagiert? Es war total eigenartig. Und wie gesagt, es sind zwar nur 5 Minuten von mir gewesen bis zu ihm, aber der Weg ungefähr 500 Meter lang. Und ausgerechnet dieser eine Abschnitt, es war so ein relativ kahler Weg. Parkplatz, viel Beton, viel Grau, wie man es erwarten würde. Und dann dieser kleine, kurzer Abschnitt mit 2 Bäumen und da gehen mir die Lichter aus.
Ist echt krass. Also, ich weiß gar nicht, welche Geschichte ich schlimmer finde, ehrlich gesagt.
Also, Tonisan, du weißt an der Stelle, eine von beiden wird dir eine schlaflose Nacht bereiten. Das tut mir jetzt schon leid.
Ja. Ja, das ist wahr. Ich hoffe einfach, dass beide einfach nur gelogen sind. aber es ist ja nicht so. Eine muss ja stimmen. Eine muss ja wahr sein.
Eine von beiden stimmt auch. Da muss ich dich enttäuschen. Aber du darfst dich gerne revanchieren, denn auch in deinem Fall weiß ich, dass ja eine von beiden mir wiederum eine schlaflose Nacht bereiten wird. In diesem Sinne kommen wir doch zu deiner zweiten Geschichte.
Mein lieber Genghis, die Freude auf die folgende Geschichte wird dir vergehen. Denn die Geschichte hat's wirklich in sich. Sie trägt den Namen Windstill. Ein guter Freund und ich waren schon immer Fans davon, außergewöhnliche Orte zu erkunden. Das haben wir als junge Teenager immer gemacht. stillgelegte Truppenübungsplätze, Sandkuhlen, Baustellen. Nichts war vor uns beiden sicher. Es gab in dem Ort, in welchem wir aufgewachsen sind, eine Reihe von leerstehenden Blockwohnungen. Mein Freund und ich, wir dachten uns, es sei sicher eine gute Idee, wenn wir uns diese im Rahmen einer Mutprobe zur Mitternachtsstunde mal genauer ansehen würden. Und so sollte es geschehen. Wir haben uns entsprechend der Nacht schwarz angezogen, bewaffneten uns mit einem Jagdmesser und einer Taschenlampe und gingen zur stillgelegten Siedlung. Da schlichen wir an den Häuserwänden entlang. Unter den geöffneten Fenstern zogen wir im Schatten von Block zu Block. Und wir waren bereits sehr, sehr angespannt. Was nicht unweigerlich etwas damit zu tun hatte, dass wir uns vorher mit Videospielen wie Condemned und Fear auf diese Mutprobe eingestimmt haben. Großartige Spiele übrigens. Sieh mal da! Mein Freund zeigte nach oben zu einem der Fenster. Und eins der Fenster bewegte sich erst langsam und donnerte dann zu. Ein erster Schreckmoment, Rasen. Dann beruhigten wir uns. War das der Wind? War da etwas anderes? Sichtlich verschreckt beschlossen wir trotz alledem, das Haus zu betreten. Eine mehrstöckige Blockwohnung, in der früher viele Familien gewohnt haben, aber jetzt, so haben wir es gehofft, keine Seele mehr zu Hause war. Wir beschlossen, beim Betreten alle Fenster im Block zu schließen, um weitere Überraschungen zu vermeiden. Der Boden war mit Klamotten bedeckt. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir kamen in diesen Block hinein und es war ein Teppich aus getragenen Klamotten. Wir kämpften uns also von Etage zu Etage. In der obersten Etage angekommen, schlossen wir vernünftigerweise auch alle Fenster und schauten uns um. Da lagen vor uns drei Gänge. Und bevor wir beschlossen haben, diese Gänge aufzusuchen, leuchteten wir vorsichtig mit der Taschenlampe hinein. Erst den linken, dann mit der Taschenlampe über den mittleren, und als wir die Taschenlampe gerade auf den rechten Gang richten wollten, sagte mein Freund, hä, was war das in dem mittleren Gang gerade? Auch ich habe einen dunklen Schatten in der Ecke vernommen, und er richtete die Taschenlampe wieder auf den mittleren Gang. Wir gingen einen Schritt nach vorne, als plötzlich die Taschenlampe ausging. Einfach so. Verdammt. Er schlug auf die Taschenlampe. Warum jetzt? Was war das? Und dann, die schwere Metalltür fiel hinter uns zu. Panik. Hol dein Messer raus, sagte mein Freund. Wir standen Rücken an Rücken. Wieder Herzrasen. Komm, wir verschwinden. Wir rannten. Wir rannten, als ob unser Leben davon abhängen würde. Und in gewisser Weise waren wir uns sicher, dass es das auch tat. Wir rannten durchs Treppenhaus wie verrückt. Ganz gleich, ob wir uns hätten was brechen können. Wir rannten aus der Blocksiedlung und kamen mit stechenden Lungen endlich zum Stehen. Vollkommen außer Atem. Was war das? Wir wussten es nicht. Wir hatten keine Ahnung. Warum ist diese Tür zugefallen? Wir haben alle Fenster geschlossen. Es kann nicht der Wind gewesen sein. Da bemerkte mein Freund, Toni, wenn ich jetzt versuche, die Taschenlampe anzumachen und sie angeht, dann muss das was mit der Sache im mittleren Gang zu tun haben. Und er drückte auf den Knopf der Taschenlampe und sie ging sofort an. Wir entschieden uns, dass wir so nicht einfach nach Hause gehen können und haben tatsächlich den Block ein weiteres Mal betreten. Wir konnten mit dieser Ungewissheit nicht nach Hause gehen. Wenn wir jetzt gehen, sagte er, wird es uns verfolgen. Lass uns da reingehen, lass uns unserer Angst stellen. Und wir gingen rein. Wir gingen in die oberste Etage. Wir schoben einen Keil unter die Metalltür und betraten den mittleren Gang. Die Taschenlampe einwandfrei. Am Ende des mittleren Ganges fanden wir ein Badezimmer. In dem Badezimmer war eine Badewanne. Gefüllt mit Kinderklamotten und Wasser. Wir haben uns dazu entschieden, nicht in dieses Badewasser hineinzugreifen, haben uns langsam auf dem Weg aus dem Block, diesmal weniger panisch, gemacht, haben die Tür geschlossen und sind in der Hoffnung, dass wir nicht verfolgt und heimgesucht werden, nach Hause gegangen. Das war vor genau 15 Jahren. Ende.
Oh mein Gott. Du hast mir meine letzte Geschichte heimgezahlt. So viel kann ich schon mal sagen. Es hat mir gerade emotional gut das Fell über die Ohren gezogen. Alter Schwede. Also wenn das wahr ist,
ja,
dann tschüss. Dann ziehe ich unter mein Bett und bleib da für den Rest meines Lebens.
Ich sag dir, Cengiz, wir haben ja jetzt jeder zwei Geschichten erzählt. Wir könnten ja jetzt zur Auflösung kommen. Oder wir legen noch Bonusgeschichte ein. Vielleicht um die Zuhörer ein bisschen aus dem Gruseln raus zu begleiten in den normalen Tag. Ich hätte nämlich noch eine Geschichte im Petto, die weniger schaurig, aber schon ein bisschen aufregend ist.
Ja, so eine kleine bodenständige Zugabe ohne die Prise Mystery hätte ich tatsächlich auch noch zu bieten. Die aber nicht weniger verwunderlich ist, könnte ich tatsächlich auch noch mal zum Besten geben.
Dann würde ich doch vorschlagen, Cengiz, ich habe die letzte Geschichte erzählt, mach du doch den Anfang und dann hake ich mit meiner Geschichte ein und dann können wir direkt zur Auflösung kommen.
Ich bin sehr gespannt. Aber gut, dann zunächst, um so ein wenig die Stimmung aufzulockern oder zumindest in eine andere Richtung zu lenken, hier eine kleine Zugabe mit dem Titel Die fernen Blicke. Meine nachfolgende Geschichte hat sich an meinem alten Arbeitsplatz, einem Elektrofachhändler, den ich auch schon mal in einer vorherigen Ausgabe erwähnt hatte, zugetragen. Dort in meinem jungen Alter von 17 Jahren ging ich meiner Arbeit nach, arbeitete zu der Zeit in der TV-Abteilung und räumte gerade die Regale auf. Mir nicht dessen bewusst befand sich unweit meiner Abteilung eine Kundin, die mich zu beobachten schien. Und wer sie sein sollte und dass sie mich häufiger beobachtet hat, sollte mir später bewusst werden. Es folgten weitere Tage, an denen sie mich unbemerkt beobachtete, bis sie mir schließlich eines Tages auffiel. Und seit jeher habe ich sie überall im Markt gesehen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, glaubte, sie sei ein junges Mädel, das gerne nach der Schule, wie so viele andere in ihrem Alter, den Händler aufsucht, um sich dort die neuesten Geräte anzuschauen. Eines Tages rief mich mein Arbeitskollege zu sich. Sie stand neben ihm und er bat mich, sie zu beraten. Ich nahm ihn zur Seite, von ihr weg und fragte ihn, warum denn ausgerechnet ich sie beraten soll. Das könne er doch schließlich auch tun. Daraufhin erzählte er mir unter vier Augen, dass sie ausdrücklich nach mir gebeten hätte. Ich hatte, muss ich gestehen, zu dem Zeitpunkt schon ein komisches Gefühl, weil ich ja wusste, dass sie mir schon einige Male aus der Ferne Blicke zugeworfen hatte. Ich dachte mir aber nichts weiter dabei, ging dann schließlich zu ihr. Sie wollte sich zu der Zeit einen MP3-Player zulegen. Diese gibt es ja heute kaum noch bis gar nicht, aber der heiße Shit in meiner Jugend. Das Gespräch ging harmlos vonstatten. Ich zeigte ihr die neuesten MP3-Player, die wir im Haus hatten, und sie zeigte großes Interesse daran. Plötzlich im Laufe der Beratung blickt sie mich an und sagt aus dem heiteren Himmel: Cengiz, ich bin deine Cousine. Meine Kinnlade im Keller geparkt. Ich habe nichts mehr geglaubt in dem Augenblick und dachte, ich hätte mich verhört. Sie wiederholt sich und sagt: Cengiz, ich bin deine Cousine. Und ich wollte dir einmal in meinem Leben begegnen. Es tut mir leid, dass ich dich hier auf der Arbeit belästigen muss. Weiter erzählte sie, dass sie die Tochter meiner Tante sei, die in einem langjährigen Zwist mit meiner Mutter steht und deshalb niemals ein Kontakt zustande kam. Dass der Grund sei, weshalb wir einander nie kennengelernt haben. Aber sie von mir wusste und sie seit jeher sehr erpicht darauf war, mich einmal kennenzulernen. Ich war überwältigt, ich war völlig überfahren, ich war überfordert, ich wusste überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich drehte mich kurz um. Es war zwar nur ein Augenblick, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Als ich mich dann wieder ihr zuwenden wollte, war sie plötzlich verschwunden. Ende.
Okay. Du hast mir gesagt, das ist keine Mystery-Geschichte. Ich finde die schon Mystery. Sie ist nicht gruselig, das stimmt, aber okay. Ach, krass.
Ja, es ist nicht gruselig. Es ist, muss ich eingestehen, ja. Ein wenig mysteriös, definitiv. Aber ich war nicht weniger von den Socken wie du jetzt.
Weißt du, dass es mir total schwerfällt, nicht so in den Redefluss reinzugrätschen, schon bei den anderen Geschichten so, wo ich so, boah, was, man hält sich ja zurück, um das Format zu wahren.
Ja, Mensch, was soll ich denn sagen bei deinen Geschichten, wirklich, also ja. Da wäre ich auch am liebsten zwischen reingegrätscht und hätte dich vom Weitererzählen abgehalten, denn mir ging auch zwischendrin echt gutes Herz flöten.
Ich freue mich auf die Diskussionsrunde gleich, beziehungsweise die Auflösungsrunde. Da können wir noch einen kleinen Plausch halten. Ich würde jetzt schließen mit meiner Geschichte, mit meiner letzten Geschichte, die auch weniger Mystery-mäßig ist, aber
Herr David.
Sie trägt den epischen Namen der Pokémon-Trainer Gottes.
Ich glaube, das ist der bisher beste Titel, der gefallen ist.
Die Geschichte ist ganz witzig. Ich erzähle sie mal. Es war im Sommer 2017. Einer dieser typischen Sommertage, an denen man am liebsten bis zur letzten Minute draußen bleiben würde. Pokémon Go Hochsaison. Die Straßen waren gefüllt mit eifrigen Monstersammlern. Und auch meine Wenigkeit hat es sich damals zur Aufgabe gemacht, fleißig den Pokédex weiter zu füllen. Red Cocoon Master. Als roter Kokonmeister, ein durch das Spiel Jade Kokon inspirierter Nutzername, machte ich es mir zur Aufgabe, feindliche Arenen zu übernehmen und so einen bleibenden Eindruck in der Szene zu hinterlassen. Eines Tages begab es sich, dass ich im Zuge eines Events eine komplette Fußgängerzone mit Lokmodulen versehen habe. Einfach nur, weil ich es konnte und nicht an einem Punkt sitzen bleiben wollte. So ging ich durch die Fußgängerzone immer auf und ab und fing die von mir begehrten Event-Pokémon. Ich kam schließlich vor einer Kirche zum Stehen. Ein kurzer Moment des Innehaltens, dachte ich mir, und nahm die Kopfhörer aus den Ohren. Sogleich erreichte ein durch die Kirchenwände hallendes Orgelspiel meinen Gehörgang. Ich entschloss mich, in den heiligen Hallen hineinzutreten, um mir das Ganze zu veranschaulichen. Eine ganze Weile hörte ich dem talentierten Orgelspieler zu. Dann, nach einigen Stücken, legte er eine Pause ein. Ich entschloss mich, noch ein wenig im Schatten der Eingangshalle der Kirche zu verweilen, bevor ich meine Jagd fortsetzen wollte. Nach ein paar Minuten vernahm ich Stimmen vor der Kirchentür. Ein paar junge Leute haben sich versammelt und an jenem Pokestop an der Kirche, welchen ich selbstverständlich auch mit einem Lokmodul versehen habe, auf die Pirsch zu gehen. Plötzlich bekam ich mit, dass die Gruppe anscheinend über irgendetwas heiß diskutierte. Und dann fiel der entscheidende Satz. Mein Gott, wer ist dieser Red Cocoon Master? Der hat einfach die komplette Straße zugekleistert mit Lokmodulen. Animiert durch dieses Gespräch stieß ich die Kirchentür auf. Die Meute junger Pokémon-Trainer drehte sich zu mir, einem bärtigen Mann mit Kapuze im Gesicht, im Schatten der Stadtkirche. Als könnte der Moment nicht passender sein, begann in dieser Sekunde der Orgelspieler wieder zu spielen. Und ich starrte den jungen Pokémon-Trainern ins Gesicht. Ich bin Red Cocoon Master. Fassungslosigkeit über diesen fast filmreifen Moment durchstreifte die Gesichter der jungen Pokémon-Trainer. Bei Arceus. Das war vermutlich der epischste Moment meines Lebens in Bezug auf Videospiele. Ende.
Grandios. Ey, ich muss sagen, auch beim zweiten Mal hören ist sie nicht weniger gut. Tony San, du weißt, dass du die Geschichte schon mal erzählt hast, oder?
Ach, die Geschichte, ach, die kennst du ja schon, ne?
Ja, im Geek-Café. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber im Geek-Café hast du die auch erzählt gehabt. Ein bisschen kürzer, aber ja.
Okay, dann habe ich ja jetzt quasi schon exposed, was eine der wahren Begebenheiten ist. Das war diese Geschichte. Du musst dir vorstellen, wie episch das ist, wenn du da rauskommst, aus dieser Kirche, die dich alle anstarren, und dann der Orgelspieler. Und du denkst nur so, alles klar, ich bin jetzt der Endboss. Okay, die Geschichte, okay, das tut mir leid, es tut mir wahnsinnig leid, mir war nicht bewusst, dass ich das schon erzählt habe.
Wie gesagt, grandios. Das macht's nicht weniger legendär und sie jetzt auch mal ausführlich zu hören, denn da hattest du es nur angeschnitten und relativ oberflächlich auf das Highlight reduziert. Deswegen nochmal in aller Ausführlichkeit diese Legendary Story dargelegt zu bekommen. Grandios. Ich bin froh drum, dass du diese Gelegenheit hierzu wahrgenommen hast, dass wir diese Geschichte jetzt nochmal in ihrer vollen Pracht zu hören bekamen.
Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine, wo wir weniger diskutieren müssen oder raten müssen. Aber ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, Genghis, um zur Auflösung zu kommen. Was meinst du?
Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, lass uns zur Auflösung unserer Geschichten kommen. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle, ihr wisst, wie es weitergeht. Wie auch schon in der großen Vorlage, kommt jetzt der Moment, wo ihr erfahrt, wann haben wir euch hinters Licht geführt und welche unserer Geschichten haben sich tatsächlich so ereignet. Toni, zunächst hätte ich gerne deine Vermutung. Was glaubst du? Hat sich der stille Anruf so ereignet oder ist das meiner Fantasie entwachsen? Genghis, du befindest dich inmitten eines leeren Zimmers, aus dem du vor wenigen Minuten angerufen wurdest.
Also, wenn ich drüber nachdenke, ich finde, das ist die schlimmste Geschichte. Und ich sage jetzt, das ist nicht wahr, das ist erfunden, in der Hoffnung, dass ich recht habe. Also, ich meine, ja, das im Grunde genommen ist da nichts Unrealistisches passiert, aber die ganze Art und Weise ist ja schon, das ist ja schon sehr, sehr schaurig und ich versuche mir die ganze Zeit logisch zu erklären, wie das gehen könnte, was da, ne, ob da irgendwie Telefonanschlüsse durcheinander gekommen sind oder so. Aber ich sage jetzt erstmal, sie ist nicht wahr.
Wie stehst du zu meiner zweiten Geschichte? 10 Minuten im Nirgendwo. Für wie wahrscheinlich hältst du die Geschichte? In dem einen Moment setzte ich noch einen Schritt vor den nächsten und plötzlich fand ich mich auf dem Boden liegend wieder, mit einem Filmriss, nicht wissend wieso.
Die finde ich sogar ein bisschen wahrscheinlicher als die andere. Ich kann mir nicht erklären, aus welchem Grund du da, ja, wie soll ich sagen, so lange weggetreten sein würdest, dass du kein Kinder-Happy-Hippo mehr in der Tasche hast.
Aber alleine schon der Part mit den Süßigkeiten, der steht mir doch schon sehr zu Gesicht, oder?
Das ist wahr. Ich meine aber auch, komm mal, stell mal vor, die fallen dir jetzt aus der Tasche. Oder jemand klaut die dir einfach aus der Tasche, während du da liegst. Ich meine, wer weiß, ne?
Was muss man da für eine Miserate sein, jemanden bewusstlos auf dem Boden liegen zu sehen und ihm erstmal zunächst die Schokolade aus der Hosentasche zu stibitzen und ihm dann nicht mal zu helfen?
Das war bestimmt Philipp. Also, ich glaube, die zweite Geschichte, Genghis, ich glaube, die ist wahr.
Okay. Dann will ich dich und die Zuhörer mal nicht weiter auf die Folter spannen. Du liegst goldrichtig, lieber Tony San.
Oh, Gott sei Dank.
Geschichte 1, der stille Anruf, ist erstunken und erlogen. Die habe ich mir ausgedacht. Jedoch Geschichte 2, 10 Minuten im Nirgendwo, die hat sich wirklich zugetragen. Und ich will euch auch erzählen, wie sich das zutragen konnte. Wie ich erzählt habe, ich wachte auf, stellte fest, dass ich seit 10 Minuten da gelegen hatte und ich hatte tatsächlich einen Filmriss. Später im Laufe des Tages bei meinen Freunden fiel mir dann plötzlich wieder ein, was sich wirklich ereignet hatte. Und jetzt passt auf, das ist sehr bezeichnend für meinen Appetit nach Schokolade. Also zunächst möchte ich erklären, wie dieser dritte Happy Hippo wegkommen konnte. Ich hatte ihn schlichtweg inhaliert und es vergessen. Ich hatte ihn buchstäblich inhaliert. Was ist passiert? Er ist mir im Hals stecken geblieben auf dem Weg zu meinem Kumpel. Und ich habe angefangen, wie wild zu husten. Und ich bin ganz langsam mit dem Oberkörper runtergegangen. Bis ich dann schließlich auf dem Boden zusammengesackt bin. Mir ist die Luft weggeblieben. Ich habe das Bewusstsein verloren.
Oh mein Gott, Alter.
Und lag da infolgedessen bewusstlos 10 Minuten lang.
Weißt du, ich denk noch so, das Ding ist dir in der Hosentasche geschmolzen und du hast später gedacht, ich hab mir die Hose gekackt oder sowas. Und dann kommst du mit sowas, dass dieser Kinder-Happy-Hippo dich einfach fast umgebracht hätte.
Ey, du musst das nochmal in der Summe, ne? Lass dir das mal durch den Kopf gehen. So, ich inhaliere das Ding weg, ersticke fast dran, wache auf und frag mich, ey, wo ist eigentlich meine Schokolade?
Oh mein Gott, großartig. Großartig. Ey.
Aber so witzig das auch ist, ne? Wenn man das mal kurz ernsthaft betrachtet, du, ich wäre an dem Tag fast hops gegangen an einem Kinder-Happy-Hippo. Also, wirklich. Mein Schutzengel hat es sehr, sehr gut mit mir gemeint an dem Tag. Es gibt nicht wenig Leute, die ersticken, ne? Die einfach ersticken, wenn ihnen was im Hals stecken bleibt. Und mir ist das im Hals stecken geblieben. Ich bin ohnmächtig geworden und lag da ohne jede Aufsicht. Und ich bin trotzdem wieder zu mir gekommen. Glaube ich zumindest. Vielleicht bin ich an dem Tag auch gestorben in der Hölle gelandet. Weswegen ich jetzt einen Podcast betreibe mit Namen Geekgeplauder. Mit zwei Pfeifen namens Toni und Philipp.
Du hast uns entlarvt. Du bist in der Hölle. Ich wusste es. Nein, aber Cengiz, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum Kinder-Happy-Hippo umkonzipiert wurde. Vielleicht bist du nicht der Einzige, der im Anflug von Binge-Eating sich fast umgebracht hätte mit einem Kinder-Happy-Hippo-Snack.
Wie kann ich mir dieses Meeting vorstellen? Leute, Kinder-Happy-Hippo ist so scheiße lecker, uns verrecken zu viele Leute daran. Mach das Teil weniger lecker, bitte.
Cengiz, jetzt haben wir über deine beiden Geschichten gesprochen. Wie ist denn das mit deiner Bonusgeschichte? Da willst du uns doch sicher auch ein bisschen Klarheit verschaffen, oder?
Sehr gerne doch. Was meine Bonusgeschichte angeht, da müsste ich zunächst auch wie bei meinen vorherigen Geschichten, für wie wahrscheinlich hältst du diese? Plötzlich im Laufe der Beratung blickt sie mich an und sagt aus dem heiteren Himmel: Cengiz, ich bin deine Cousine.
Ich muss sagen, das könnte ja durchaus passieren. Wäre natürlich ein irrer Zufall. Und mich würde dann auch interessieren, ob du jemals wieder was von deiner Cousine gehört hast oder hättest. Ich bin diesmal sehr zwiegespalten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so passiert ist. Aber vielleicht hast du mich ja auch hinters Licht geführt.
Auch hier hat dich dein Instinkt nicht getäuscht, Toni. Sie hätte sich nicht nur so zutragen können, sie hat sich nämlich auch genauso, wie ich sie hier dargelegt habe, zugetragen. Ich bekam im Alter von 17 tatsächlich Besuch von meiner Cousine, die ich bis dato nicht kannte.
Alter.
Sie hat sich vor Ort als solche zu erkennen gegeben und mich komplett damit überfahren. Ich muss dazu sagen, Verwandtschaft hatte ich schon immer relativ wenig, weil wir schlichtweg nicht in Kontakt waren. Mit ihnen standen und dann zum ersten Mal eine Cousine zu Gesicht zu kriegen und das dann halt auch noch in so einem Augenblick, du musst dich da mal hineinversetzen mit 17 Jahren, ich war ordentlich überfahren und es ist wirklich so, dass ich mich umgedreht habe, weil ich einen Augenblick für mich gebraucht habe, es war höchstens eine Minute oder so und als ich mich wieder umdrehte, es war jetzt nicht wie in so einem Horrorfilm, siehe da, nur noch eine Staubwolke und sie ist verschwunden, sondern ich sah, wie sie sich dann bereits auf der Rolltreppe befand, auf dem Weg hinaus. Ich nehme an, sie wird mir mein Unbehagen angemerkt haben, weshalb sie dann ging. Und nein, ich habe danach keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt.
Fantastisch. Also, fantastische Story, im Ernst. Also, das finde ich... Danke, dass du diese Geschichte mit mir und uns geteilt hast, Cengiz. Also, krass, krass.
Ja, war ein sehr intimer Moment, aber ich fand, das war auch eben so ein WTF-Moment, der hier ganz gut reingepasst hat. Deswegen dieser kleine intime Einblick in mein Leben, lieber Toni, liebe Zuhörer. Lass uns doch weiter voranschreiten, denn jetzt wüsste ich liebend gerne, welche deiner Geschichten mich bis zum Ende meiner Tage verfolgen wird und besonders mir heute Nacht eine Schlaflose bereiten wird.
Dann würde ich chronologisch mit der Geschichte Schatten von Tschernobyl beginnen. Und als ich den Computer hochgefahren habe, starrte ich in das Gesicht dieser Cosplayerin. Das Wallpaper von damals war immer noch auf diesem Computer. Und schlimmer noch, als ich versucht habe, es zu löschen und den Computer neu gestartet habe, war es irgendwie immer noch da.
Also die Geschichte war auf jeden Fall sehr krass, ja. Und ich muss sagen, wenn ich da eine Einschätzung abgeben darf an der Stelle, es klingt doch sehr, muss ich sagen, übernatürlich. Also schon so nach einer Geistererscheinung, so à la Anruf aus dem Jenseits mäßig, beziehungsweise von jemand Totem verfolgt worden sein. Also es klingt schon ziemlich creepy und ich glaube nicht, dass sie wahr ist. Aber vor allem hoffe ich, dass sie nicht wahr ist. Obwohl, das würde heißen, dass Geschichte Nummer 2 wahr ist, um Gottes Willen. Weißt du was? Ich wäre ganz konform mit dieser Geschichte. Die darf gerne wahr sein.
Okay, Genghis, dann will ich dich nicht länger auf die Folter spannen und löse den Schatten von Tschernobyl auf. Es ist wahr.
Oh mein Gott.
Diese Cosplayerin heißt Francesca und ich war als Teenager ein ziemlicher Fan von ihr. Es war eine italienische Cosplayerin. Ich fand es mega cool, was sie gemacht hat. Und ich sag mal, vor 15 Jahren war Cosplay-Szene-Veteranen, wenn jetzt sagen, ja, das gab es auch 10 Jahre früher schon. Aber in meiner Wahrnehmung gab es da noch nicht so viel Gutes. Und die hat sehr gute Arbeit gemacht und ich war wirklich ein Fan. Ich habe an der Berufsfachschule wirklich dieses Wallpaper auf meinem PC gemacht. Und als ich später auf die Berufsfachschule für Sozialpädagogik, welche im selben Gebäude war, und denselben Computerraum nutzte, diesen PC angemacht habe, war mein Wallpaper immer noch da.
Gott, ey, so viele Zufälle kann es doch nicht geben. Ich habe noch vorhin betont, dass ich nicht an so viele Zufälle glaube und jetzt sagst du mir, dass es doch so viele Zufälle geben muss. Ey, das ist unfassbar, unglaublich, krass. Ich glaube, wenn mir das widerfahren wäre, ich wäre mein Leben lang nicht darauf klargekommen.
Naja, Genghis, die Geschichte war ja noch nicht ganz vorbei. Es ist ja noch mehr passiert.
Hoffentlich nicht nach ihrem Ableben.
Nein, ich meine, in der Geschichte ist ja noch mehr passiert. Du erinnerst dich an den Teil in der Geschichte, als ich dir gesagt habe, dass sie mich auf Instagram kontaktiert hat?
Ja, an dem erinnere ich mich ganz besonders.
So, dann schau doch jetzt mal in deinen WhatsApp-Chat. Da habe ich dir einen Screenshot davon geschickt.
Was? Bist du krank? Nein. Oh Gott.
Doch, das habe ich getan.
Wieso tust du sowas? Oh mein Gott, okay.
Naja, ich meine, als Proof, dass du weißt, dass ich keinen Scheiß labere.
Oh mein Gott, Toni, was? Also, liebe Zuhörer, ihr könnt es nicht sehen, aber Toni hat mir wirklich gerade einen Screenshot von diesem Nachrichtenverlauf geschickt. Ja, Hashtag Datenschutz und so, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Und auf ihrem Profilbild blickt sie einen an. Und nach deiner Story habe ich das Gefühl, sie blickt gerade durch mich hindurch, ey. Also, das gilt nicht nur für die heutige Nacht. Ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden schlaflos für mich. Vielen Dank, echt.
Genghis, dann solltest du jetzt auf ihr Profil gehen und da wirst du auch sehen, dass die Sache mit Tschernobyl wahr ist, dass sie eine Reporterin ist, die quasi in Tschernobyl Berichterstattung macht und ein bisschen was über die Zustände dort berichtet. Auch ein bisschen über die Zeitgeschichte und so. Ne, Cosplay ad acta gelegt. Du hast diesen Cosplay-Post von mir ja auch gesehen. Und Bericht über Tschernobyl. Aber wenn du dir jetzt ansiehst, wann das Ganze datiert ist, kommen wir zur wahren Auflösung meiner Geschichte. Denn sie ist nicht tot. Sie lebt.
Das ist nicht dein Ernst jetzt?
Doch, sie lebt. Also sie lebt und sie ist auch noch happy, sie macht immer noch in Tschernobyl Berichterstattung. Dieses Feuer war da. Ich habe ihr damals geschrieben, habe geguckt. Mensch, geht's dir gut? Ja, das ist nicht hier. Alles gut.
Oh mein Gott, ey, du hast mich echt dran gekriegt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich war der Meinung, dass wir eine Wahr- und eine Falschgeschichte haben. Und ich habe jetzt nicht damit. Augenblick.
Ja, richtig.
Oh Gott, mir ist gerade was eingefallen. Nein. Bitte sag mir, dass es sich bei der nächsten Geschichte genauso verhält. Da hast du mich jetzt auch angeflunkert.
Ich habe mich an die Absprache gehalten, Genghis. Die zweite Geschichte, Windstill, ist genauso passiert, wie ich sie erzählt habe. Wir schoben einen Keil unter die Metalltür und betraten den mittleren Gang. Die Taschenlampe einwandfrei. Am Ende des mittleren Ganges fanden wir ein Badezimmer. In dem Badezimmer war eine Badewanne, gefüllt mit Kinderklamotten und Wasser.
Oh mein Gott, I'm out.
Es ist genauso passiert. Wir haben in diesen Gang reingeleuchtet, da war irgendwas Schwarzes und die Taschenlampe ging aus.
Oh Gott.
Wir haben ein paar Sekunden gewartet, auf diese Taschenlampe geklopft und BOOM! Diese Metalltür hinter uns, sie ging zu. Wir haben alle fucking Fenster in diesem ganzen Haus zugemacht. Da war keine Dachluke, da war nichts. Nichts hätte diese schwere Metalltür schließen können. Und sie ist zugescheppert.
Alter, und ihr habt fucking Kinderklamotten in der Wanne gefunden?
Ja.
Da war noch Wasser drin?
Die war randgefüllt mit Wasser und Kinderklamotten. Wir haben da nicht reingegriffen, das haben wir uns nicht getraut. Aber ja, die Blocks, die wurden mittlerweile abgerissen. Zum Glück. Ne? Aber ja, diese Geschichte ist wahr. Und ja, das war fucking creepy damals. Wir sind auch wirklich wieder reingegangen. Es war wirklich, ich habe da nichts dazu gedichtet. Ne, die erste Geschichte hier mit der Francesca, das war ganz witzig so, ne? So, ich meine, das sind auch schon viele Zufälle, sag ich mal, ne? Dass die dann auf Instagram kommt und mich da findet und so, ne? Und vorher war ich halt voll der Fanboy so als Teenie, ne? Ich fand halt voll cool, was die macht und dass die mich dann zufällig auf Instagram findet. Aber wie gesagt, sie lebt.
Alter, das ist doch krank. Dagegen wirken meine Geschichten wie Einspieler bei der Sendung mit der Maus.
Nein, ich hab mich auch. Deine Geschichte mit dem Telefon, ey. Ich bin sehr, sehr froh, dass das nicht wahr ist. Aber das mit dem Kinder-Happy-Hippo.
Vergiss das scheiß Telefon. Ich würde jederzeit so eine abgefuckte Wanne mit Kinderklamotten eintauschen gegen Geistertelefon.
Ist dir eigentlich klar? Kennst du Condemned, das Spiel, und Fear?
Ja.
Ey, als wir nachts losgezogen sind, ne, ist uns schon die Flatter gegangen. Dann gehen wir an diesem Fenster lang und er zeigt wirklich mit dem Finger nach oben und boom, knallt das Fenster zu. Ey, spätestens da hätten wir eigentlich schon nach Hause gehen sollen, ne? Nee.
Krass, dass ihr da nicht schon die Beine in die Hand genommen habt und abgezogen. Mich hätte da nichts mehr gehalten. Aber ihr wolltet's wissen, ne? Ich glaube, ihr habt euer Glück in dieser Nacht ganz schön herausgefordert.
Ja, und auch den ruhigen Schlaf, weil, boah, alter Schwede, echt. Also das war...
Ich kann mich an der Stelle nur nochmals bedanken für die schöne Nacht, die du mir heute beschert hast. Das ist eine wirklich sehr schöne, gute Nachtgeschichte. Danke, danke, Toni, ehrlich. Wie kam ich auch auf die Idee, ausgerechnet so eine Folge zu so einer späten Zeit mit dir aufzunehmen? Ey, wirklich. Ich bin aber auch selber schuld, muss ich dazu sagen. Es ist eine geile Geschichte, ja, aber ich hätte mir gewünscht, dass du zum Schluss sagst, hey, Genghis, alles cool, Regenbogen und Einhörner, das war alles erstunken und erlogen.
Ich wünschte, ich könnte das, Genghis, aber nee. Also mein einziger Trost ist, dass diese Blockwohnung halt wirklich, ne, bis auf die Grundmauer abgerissen wurden. Und
da steht jetzt eine Kinderschule, eine verfluchte.
Ja, so wie bei Corpse Party.
Genau.
Und wenn die Schulglocke läutet um Mitternacht in einer Vollmondnacht, dann bedeckt sich der Boden wieder mit Klamotten und die Badewanne im Chemieraum füllt sich mit Wasser und Kinderklamotten.
Wunder, wunderschön. Das waren zwei sehr interessante Geschichten. Vielen Dank. Es hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht, euch an der Nase herumzuführen. Liebe Zuhörer da draußen, mich würde noch interessieren, wie nah wart ihr an der Wahrheit und wie sehr seid ihr auf unsere Schattenspiele hereingefallen? Lasst es uns unbedingt wissen in den Kommentaren zum Beitrag zu dieser Folge. Wie gewohnt werdet ihr diesen finden auf Instagram, wo wir zu Hause sind. Wie ihr merkt, leite ich an dieser Stelle schon mal das Ende ein. Es war mir eine große Freude, trotz deiner sehr verstörenden Geschichte. Toni-san, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Genghis, ich danke dir. Das war ein sehr interessantes neues Format. Es hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du auch mich gegruselt hast. Ich bin froh. Im Gegensatz zu dir bin ich froh, dass wir mit der Auflösung durch sind. Und Ja, ich freue mich auf nächstes Mal. Vielleicht ja auch wieder mit Philipp.
Das Schlimmste ist, ich bin derjenige, der nochmal Hand anlegen muss, weil ich die Folge cutten werde. Das heißt, ich muss mir noch mindestens einmal deine Geschichte anhören. Und diesmal werde ich es mir ja anhören, wissentlich, dass es sich wirklich so zugetragen hat. Oh Gott, ich habe keine Lust darauf.
Wollen wir mal hoffen, dass während dem Schneiden der Folge nicht das Licht ausgeht.
Drückt mir die Daumen. Auch ihr da draußen, drückt mir die Daumen. Ich danke euch vielmals für eure Zeit. Vielen Dank für euer Ohr. Wie gesagt, auf Instagram zu Hause, lasst uns einen Kommentar da. Wenn ihr dies noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Ansonsten würde ich sagen, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.